Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Moin moin, ihr Landratten. Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr, hier die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit euch zu verbringen und über Fußball zu sprechen. Ne? Die Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Mehr und mehr Geschichten sind abgeschlossen. Wir wissen mehr und mehr, wer in welchen Ligen den Hut auf hat. Wenn ihr hier dabei sein wollt, dann gerne mit euren Fragen immer reinkommen beim Calcio. Calcio Berlin Community Tab auf YouTube. Es heißt inzwischen Posts und da kommt immer am Montag der Post und da könnt ihr ganz einfach Fragen stellen. Und das haben viele von euch gemacht. Wir haben ein wunderbares Bouquet an Fragen mit dabei. Aber wir gehen natürlich rein, wie es sich gehört, mit der Frage von Alex M. Und der fragt, gute Nico, Muslic oder Company, wer hat dich diese Saison am meisten beeindruckt? Und es ist natürlich, also um da mal so die Parameter abzustecken, am Ende des Tages haben beide Mannschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre jeweiligen Ligen dominiert und gewonnen. Das ist mal die ganz grundlegende Herangehensweise, muss man ganz klar sagen. Schalke 04 war über, wir haben es noch nicht geschafft, aber über die gesamte Saison die beste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Wahrscheinlich mit weniger Abstand zur Konkurrenz als der FC Bayern, der in der Bundesliga natürlich ebenfalls die beste Mannschaft war. Und bei Vincent Kompany, Entschuldigung, ich will das Ding hier umklappen, ich mag das nicht, wenn das so an meinem Bart hängen bleibt. Bei Vincent Kompany finde ich, neben dem Fußballerischen, was halt wirklich unglaublich ist. Also wir reden da ja immer noch von einem jungen Trainer, der auf Top-Niveau vor den Bayern keinerlei Erfahrung hatte, der als fünfte Lösung zum FC Bayern München kam, so ungefähr. Jeder hat gesagt, uiuiui, was ist denn das? Und der sich unbeirrt und sehr selbstbewusst dort hingesetzt hat, seinen Fußball spielen lässt und jetzt im Frühjahr 2026 an einem Punkt angekommen ist, wo man, heute Abend ist das Spiel, wir werden streamen, Niklas und ich sind dabei, gegen PSG zu Hause, ja, es schon relativ selbst in der Hand hat, dass man ins Champions-League-Finale einzieht und das in seiner zweiten Saison bei einer Top-Mannschaft. Und das ist verdammt gut. Aber ob die Bayern die beste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten sind, hin oder her, Kompany hat mich vor allem immer und immer wieder mit seiner Kommunikation, mit seiner Art zu kommunizieren beeindruckt. Ich finde, dass er in fast allen, eine einzige Ausnahme fällt mir ein, in fast allen Interviews nahezu perfekt geantwortet. Also ich finde es wirklich fast unglaublich, wie gut dieser Mann, dessen Muttersprache nicht deutsch ist, Interviews gibt. Zum Beispiel fand ich, nach dem Realspiel, als er über Vinicius Junior gesprochen hat, hat er ihn vor Rassismus in Schutz genommen, ohne einmal das Wort Rassismus auszusprechen, ohne einmal zu sagen, die oder der, und hat trotzdem ein so klares Statement gesetzt. Deshalb muss ich sagen, Vincent Kompany hat mich sehr beeindruckt. Aber Miron Muslic hat mich noch mehr beeindruckt und ich sage auch warum. Also erstmal die Kommunikation, steht da ihm fast nichts nach. Auch da nach dem Spiel gegen Lok Leipzig im DFB-Pokal hat er sich sehr, sehr klar positioniert. Da kotze ich mich an und hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Warum es mich mehr beeindruckt hat, ist, weil er quasi die Möglichkeit hatte, mehr zu beeindrucken. Weil überlegt euch mal, was ist die Maximierung bei beiden Vereinen gewesen? Das, was jetzt passiert ist. Die Bayern, Kompany maximiert das, es ist sehr beeindruckend, die Bayern sind eine Top-Mannschaft in Europa. Bei Schalke bedeutet maximieren allerdings eine Mannschaft, die 14. war, die gegen den Abstieg gespielt hat, als Meister in die Bundesliga zu führen. Und nicht nur eine Mannschaft, die 14. war, sondern Deutschlands größten Druckkochtopf, den FC Schalke 04. Er hat von der ersten Sekunde an dieser Mannschaft eine Identität gegeben. Eine Identität, die über den Fußball hinausging. Wir haben ja immer wieder über die Schalker Werte und über die Ideen da gesprochen, haben das immer wieder gehört, dass er und sein Staff da immer wieder dieselben Grundprinzipien betont haben. Dann führt er die in die Winterpause und erkennt dann, dass sein eigener, eher defensiver Ansatz nicht funktioniert und dass er was umstellen muss. Und das ist so mutig. Das muss man nochmal betonen. Du bist Tabellenführer und jemand sagt dir ins Ohr, never change a winning team, und du sagst, genau das mache ich jetzt. Ich change ein gottverdammtes Team, das am Winnen ist. Und er macht das, und dadurch wird Schalke dann erst in der Rückrunde die unumstritten beste Mannschaft der zweiten Liga, wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe. Und da muss man einfach sagen, das von einem Trainer, der davor bei Plymouth war, ist unglaublich beeindruckend. Die Spieler von Schalke 04, diverse Spieler haben höhere Marktwerte heute als zu Saisonbeginn, das ist vollkommen klar. Ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Edin Dzeko kommt, wenn er nicht zu Muzelić eine bestimmte persönliche Beziehung aufbauen kann. Und deshalb sage ich, dieser Erfolg von Schalke 04, bei dem man auch nochmal Kollege Frank Baumann hervorheben muss, denn die Transfers im Winter muss er ja eingetütet haben, wenn auch auf Anraten von Muzic oder er gesagt hat, wir brauchen hier dies und das. Er hat die eingetütet und die sportliche Führung von Schalke 04 hat einen astreinen Job gemacht. Ich freue mich sehr, die wieder in der Bundesliga zu sehen. Und ein Satz Antwort am Ende eines langen Palavers. Miron Muzic hat mich mehr beeindruckt. Kakashi hat Tag gefragt, gute Nico, könntest du die letzten SGE-Wochen, insbesondere die Amtszeit Riera, mal für uns einordnen und deine Meinung dazu sagen? Ja.
Werbung. 54, 74, 90, 2010. Tja, sind das jetzt die Sportfreunde Stiller oder deine monatlichen Fixkosten? Damit du dir diese Frage im besten Fall gar nicht erst stellen musst, empfehle ich dir Finanzguru. Finanzguru, das ist sowas wie dein digitales Haushaltsbuch, mit dem du all deine Konten und Verträge in einer App verwalten kannst und das einem Vertragswerk schnell mal über den Kopf wachsen kann, das weiß bekanntlich nicht nur Clemens Fritz. Finanzguru kann dir zwar nicht dabei helfen, bessere Transferentscheidungen zu treffen, so ehrlich müssen wir sein, aber dank der automatischen Vertragserkennung von Finanzguru kannst du smarte Sparpotenziale entdecken und deine Finanzen im Alltag unkompliziert steuern. Wann verlängert sich der Vertrag mit meinem Fitnessstudio? Wie viel teurer wird mein Streaming-Anbieter zum Jahreswechsel? Gewinnt Deutschland das Achtelfinale gegen Frankreich? Moment, was? Ganz genau, bei Finanzguru hast du neuerdings nicht nur deine Finanzen und Verträge alle auf einen Blick, sondern du kannst auch an einem WM-Tippspiel teilnehmen. Das absolut Einzige, was du dafür brauchst, ist mindestens ein verknüpftes Bankkonto. Und du wirst es schon kennen, wo es ein Tippspiel gibt, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Im Fall von Finanzguru Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro, darunter der Hauptpreis, unterschriebene Fußballschuhe von Toni Kroos und 10.000 Euro obendrauf. Und auch wenn die WM schon läuft, hast du nach wie vor die Chance, einen der vielen Preise abzuräumen. Also, lad dir am besten jetzt gleich sofort Finanzguru runter und du kannst schon ab dem nächsten Spiel in der App mittippen. Den Link dazu, den gibt es natürlich wie immer bei uns in der Videobeschreibung.
Machen wir das. Ich überlege, ob ich es jetzt von vorne anfange oder von hinten. Von vorne. Riera kommt in der totesten Phase der Bundesliga-Saison, muss man ganz klar sagen. Wir haben die letzten Spiele unter Topmöller, wo es katastrophal läuft. Und dann haben wir die Interimsphase, wo man unter Meier und Schmidt gegen Karabakh, Hoffenheim, Tottenham und Leverkusen deutlich verliert. Kommt dahin zur Eintracht, hat direkt, glaube ich, in der ersten Pressekonferenz diese Balkon- oder Fensteraussage, sagt, dass die Spieler sich sexy fühlen sollen. Und ich glaube, schon da hat sich etwas angebahnt, was wir noch nicht so richtig gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Und zwar ein kultureller Unterschied in der Pressearbeit. Denn was er jetzt in der letzten PK gesagt hat mit dem, ja, wenn ihr diesen Club nicht liebt, dann könnt ihr den Club auch verlassen. Dann könnt ihr die PK verlassen. Das funktioniert ja 0% in Deutschland. Das sind Journalisten, die müssen diesen Club nicht lieben. Aber Real, Barcelona, generell Spanien hat häufig eben sehr clubnahe Medien, wo eben zum Teil die Journalisten auch Fans sind, relativ häufig sogar. Und ich glaube, da ist mein Eindruck zumindest, gab es so ganz grundlegende Disbalance, plus on top. Überlegt euch mal, was Spanisch für eine blumige Sprache ist. In seinem Kopf Spanisch, auf Englisch und dann vom Englischen aufs Deutsche übersetzt. Ich glaube, da kann auf dem Weg schon relativ viel verloren gehen. Und das ist die erste PK. Und ab dann wird relativ schnell ziemlich negativ über ihn geschrieben. Und wenn man die Newsarchive durchklickt, insbesondere von einer deutschen Tageszeitung, dann ist es schon wahnsinnig, wie ab dann alles von ihm, was er sagt, auf die Goldwaage gelegt wird. Ich würde schon sagen, mehr als von den allermeisten Trainern so in der Vergangenheit in der Bundesliga. Aber Warum, ist eben auch klar. Denn diese Aussagen, wie gesagt, da geht bestimmt einiges mit Übersetzungen verloren, sind natürlich riesig. Das sind große Worte, das ist Fighting Words. Und danach musst du natürlich in irgendeiner Form liefern. Denn was er ja auch macht, ist dieses klassische Medienspielen nicht richtig mitspielen. Er beantwortet die Fragen nicht, sondern hält Monologe. Und ganz eindeutig startet dann eben bei einer Zeitung eine gewisse Agenda gegen ihn. Und da muss ich auch ganz klar sagen, es hat mich unfassbar genervt, alle zwei Tage einen Artikel zu lesen. Guck mal, was der sagt. Guck mal, der sagt schon wieder was. Und dann die ganzen Leute, die mir DMs schicken und sagen, der ist ein Psycho. Und der spielt. Wir haben es verstanden, Leute. Man muss es nicht 400 Mal sagen. Das Problem, das ganz grundlegende Problem, ist halt, du verbrennst die Presse. Alle haben die Lupe schon drauf. Und dann passiert Folgendes. Du spielst okay gegen Union. Du gewinnst ein Heimspiel. Aber die Personalentscheidungen fangen an, ein bisschen seltsam zu sein. Mario Götze auf der Bank. Nicht seltsam, richtige Entscheidung. Die Verlängerung war ein Fehler. Aber ist eben ein einflussreicher Charakter. Can Usun, Burkhardt, Doan. Du hältst starr daran fest, dass die entweder auf Positionen spielen müssen, die ihnen nicht so schmecken. Du, im Falle Burkhardt, gehst ihn wohl intern irgendwie ein bisschen an, was auch immer, wie auch immer das dann genau gelaufen ist. Und dann haben wir jetzt schon mal Presse verprellt. Führungsspieler finden es nicht so richtig geil, was du machst. Jo, das ist schon ehrlicherweise ein Speedrun ins Desaster. Und wenn dann die Ergebnisse ausbleiben, und das ist ja nun mal passiert, dann geht's halt relativ schnell. Und ich sag Folgendes. Es gibt dort fußballerische Pflänzchen, die jetzt in den letzten Wochen nicht mehr zu sehen waren, die in den ersten paar Riera-Spielen zu sehen waren. Aber Presse, Führungsspieler und jetzt die Ergebnisse nicht mehr. Und nicht nur, dass die Ergebnisse nicht passen, die Art und Weise ist das Langweiligste, was ich von Eintracht Frankfurt jemals gesehen habe. Und diese Pressekonferenzen machen dich eben so unfassbar angreifbar. Wenn du das Maul aufreißt, dann musst du damit leben, wenn es dann eben auch zurückkommt. Nochmal, ich bin der felsenfesten Überzeugung, es kam viel zu viel zurück. Viel zu hart in den ersten Wochen. Und dann hat er immer weiter gegengesteuert, hat ja dann auch ganz klar nichts daraus gelernt. Weiterer Vorwurf, den man ihm machen muss. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo die Zukunft für mich ganz klar sich auf 2 Wochen beläuft. Und dann wird man sich umgucken müssen. Und ich glaube nicht, dass man dann in eine neue Saison gehen kann, denn ich glaube weiterhin, bei Albert Riera steckt irgendwo ein guter Fußballtrainer drin. Ich glaube aber auch, dass die letzten Wochen ein Offenbarungseid waren, was Kommunikation betrifft, mit der Presse und Mannschaftsführung. Ich glaube, das kann er überhaupt nicht und da muss er noch unglaublich viel lernen. Das ist mein Eindruck von draußen. Und wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass so, wenn du das Fußballerische da rausziehen könntest, und das alles funktioniert in der Art und Weise, wie er sich das überlegt und das Feuer, das er ja auch versprüht, ob du es willst, magst oder nicht, auf die Mannschaft übertragbar ist, dann kann es sehr gut funktionieren, wie es in der Vergangenheit seiner Karriere bereits funktioniert hat. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo man ganz klar sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, wie es nochmal funktionieren soll. Und ja, ich würde behaupten, dass Riera hier eine große Chance vertan hat und ich glaube, dass es gar nicht unglaublich viel von ihm gebraucht hätte, dass das hier besser hätte laufen können. Ja. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Also die 3 Säulen, Presse, Mannschaft und am Ende eben dann die Ergebnisse. Ne? Und du kannst immer so ein bisschen was auffangen. Du kannst mit der Presse scheiße sein, wenn die Ergebnisse stimmen und die Mannschaft hinter dir steht, ist das ja ein tolles Setup. Das ist ein super Setup. Das kann funktionieren. Wenn du mit der Presse cool bist und die Ergebnisse stimmen, dann kannst du es dir erlauben, dass in der Mannschaft ein bisschen hier und da vielleicht hapert. Ne? Es gehen immer, du kannst 2 Sachen davon haben, du kannst nicht alle 3 Sachen auf einmal vor die Wand fahren und das ist ganz einfach passiert und es tut mir echt leid. Ich hätte mir gewünscht, dass es funktioniert. Ich halte es für ein Konzept, dass der Eintracht eigentlich gut stehen kann, aber that being said, gib mir all die Hütte, Alter. Ich nehme ihn zurück. Alles vergeben und vergessen. Selbst schuld gewesen damals. Let's try it again. Driver Kid mit der Frage, hey Nico, was sind deine 5 Spieler, die man für die nächste Saison ein Auge drauf haben sollte? Sowas in die Richtung. Spieler, die in der zweiten Saisonhälfte hervorgebrochen sind, Talente, die gerade ihre erste Chance haben, etc. Liebe Grüße aus der Stadt, wo sich Nidda und Main treffen. Frankfurt, würde ich behaupten. Also, von Krögi bringen wir mit Kostulas von Brighton Hove. Wir bringen von Niklas mit Noah Darwish. Sache, Da ist es soweit. Ich mache nochmal einen Double Down auf Livan Burcu. Bin mir nicht sicher, was bei Union passiert, aber irgendjemand sollte sich den Jungen schnappen. Und dann habe ich noch ein paar Namen dabei, die, wo ich sage, da ist es jetzt mal soweit für entweder einen großen Transfer oder den nächsten Schritt. Der eine ist Ayoub Boadi. Das ist natürlich für euch alle, die dem französischen Fußball oder irgendwelchen Spielen, wo man Talente scouten muss, ist ein Begriff, ist 18 Jahre alt, wird im Oktober 19 und hat knapp 100 Pflichtspiele für Lille, ist 1,86 Meter groß, zentraler oder zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Und ich bin der folgenden Meinung, Boadi kann sich den Verein aussuchen und er wird auf Sicht Stammspieler werden. Ich halte es für ein, halte den Jungen für unlimitiert talentiert. Dann habe ich dabei Keisuke Goto, ausgeliehen von Anderlecht an St. Truiden, japanischer Mittelstürmer, 1,91 Meter, könnte bei der WM als zweiter Stürmer schon so ein bisschen ein Breakout-Kandidat sein. Wenn das hier eine Frage ist, die auf Kickbase abzielt, dann glaube ich, wäre für die nächste Saison zum Beispiel Christian Kofane ein guter Shout. Könnte mir vorstellen, dass er da, was Scorer betrifft, einen richtigen Schritt macht. Und ein weiterer aus deutscher Brille, Matteo Palmer, wahrscheinlich das größte deutsche / italienische Innenverteidiger-Talent. Inzwischen Stammspieler in der Serie B gewesen. Erstes Profitor gemacht und ja, insgesamt einfach ein Spieler, der, wenn jetzt die Entwicklung so weitergeht, wie man das halt kennt von Spielern in diesem Alter, dann ist das einer, wo wir in 2 Jahren wahrscheinlich schon darauf gucken, ob da nicht die deutsche Nationalmannschaft mal eine Nominierung vertragen könnte. Aber ruhig Blut, sehr spannender Spieler. Max Kirchi kommt mit der nächsten Frage ums Eck und fragt, gute Nico, aktuell läuft ja Bundesliga-Team of the Season, in welchem die besten Spieler der Saison geehrt werden. Da dort allerdings viele keinen Platz finden können, wäre meine Frage, wie dein Tots der Spieler aussehen würde, die in der aktuellen Saison unter dem Radar fliegen, aber trotzdem einen riesen Impact auf den Erfolg ihrer Mannschaft hatten. Sozusagen eine Mannschaft der Most Underrated Bundesliga-Spieler 25-26. Ich habe so ein bisschen einen eigenen Weg gewählt. Ich habe erstmal eine erste Elf gemacht und ich werde da jetzt relativ viele Bayern-Spieler snappen, weil es einfach langweilig wäre. Okay, also ein paar sind drin, nicht alle, die es verdient haben, sind drin, weil sie zu gut sind. Also, erste Elf. Ich habe Kobel im Tor, bin ich selbst nicht 100% glücklich mit. Ich habe Riasson auf RV, die Assists geben her. Ich mache Vuskovic, Schlotterbeck, IV, trotz der wackeligen Schlotterbeck-Performances. Eigentlich wahrscheinlich Jonathan Tah oder Upamecano, aber egal. Grimaldo, der Sneaky mal wieder 16 Scorer gemacht hat, ist auf der zweiten Außenverteidigerposition. Dann haben wir auf der Doppel-6 Kimmich und Aftolau, wo ich wirklich sagen würde, das ist einfach das beste Duo in der Liga aktuell, wenn sie zusammen spielen würden. Doch, kann man schon sagen. Davor habe ich Olise Undaf, Diomande. Natürlich gehört die Luis Diaz hin, aber ich habe Diomande dabei. Und vorne drin Harry Kane. So, aber jetzt kommt natürlich der spannendere Teil. Und zwar die zweite Elf, aufgestellt im 4-3-3. Im Tor Moritz Nikolas. Moritz Nikolas, ich habe schon gesagt, als Jonas Omlin noch Nummer 1 war, das ist die Nummer 1 bei Gladbach. Super Typ, super Keeper. Und ich habe ja mal vor ein paar Monaten einmal so gesagt, @DFB, habe ich Nikolas @DFB-Menschen gemacht. Finde ich einfach super. Wir haben auf der rechten Seite unseren ältesten Teilnehmer, Wladimir Zufall von der TSG Hoffenheim. 32 Einsätze, ein Spiel, ein Tor, 9 Vorlagen. Auf der anderen Seite haben wir Maxi Mittelstädt und dazwischen haben wir jeweils einen Stuttgarter und einen Hoffenheimer. Und ich habe mich bei Hoffenheim für Kabak entschieden, obwohl er nur 16 Einsätze gemacht hat, aber hat natürlich einfach einen großen Scoring-Output gehabt. Haidari, aber Kabak bei mir und daneben Chabot. Auch der, solange er fit und in Form war, extrem wichtig beim VfB. Wir sind im 4-3-3 Mittelfeld angekommen. Muss man ein bisschen hier und da, ne? Muss ein bisschen schieben, muss ein bisschen tun, aber egal. Wir haben Massengo vom FC Augsburg. Ich hatte bei Augsburg an Fellhauer, Massengo oder auch hier Kade gedacht. Massengo, glaube ich, derjenige, der Dauerbrenner beim FCA. Fellhauer, glaube ich, auch einer, aber ich habe mich für Massengo entschieden. Daneben Jens Day, der wieder einmal, der am Ende dafür sorgt, dass Werder Bremen nicht absteigt. Unterm Strich. Und daneben Kai Schussano. Kai Schussano, ja. Davor Fabio Vieira, Baumgartner und Patrick Schick. Und dann haben wir Ibo Maser nicht genannt, Basumana Touré, El Mala, Prömel, Wout Burger, Pavlovic, Amiri. Also Ich weiß, ich habe hier einige gesnappt, aber das war jetzt einfach mal meine Ausführung der Elf der Saison. Dann sind wir angekommen bei der Frage von YouTube. Gute Nico, welche drei sportlichen Erfolgsgeschichten, die nichts mit deinem Verein zu tun haben, haben dich in den letzten Jahren am meisten begeistert? Kann sich auf einen einzelnen Spieler oder Trainer oder ganze Club-Erfolge beziehen. Herzliche Grüße aus Trier. Ich sage, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich suche euch jetzt nicht die besten Geschichten raus, sondern die, die mich emotional am ehesten abgeholt haben und bewegt haben. Und da ist auf einen Schalke 04, wir müssen jetzt nicht drüber reden, wir können die Schalke-Feierei auch jetzt irgendwann aufhören, aber es ist eben eine unglaubliche Geschichte. Auf zwei, die Hearts of Midlothian. Die sind gerade drauf und dran, haben gestern die Rangers geschlagen, die sind drauf und dran, der erste schottische Meister zu werden, seit Sir Alex Aberdeen trainiert hat. Seit vor meiner Geburt. Ich bin ultimative Ankh, ich bin der Älteste, der hier rumläuft. Seit 5 Jahren vor meiner Geburt sind nur die beiden Glasgow-Teams Meister geworden und die Hearts unter der Führung von Schwolo im Kasten schicken sich gerade an. Und da sage ich natürlich, das ist ein Lifetime-Achievement, wenn man da dabei ist. Dann ganz frisch von mir, erst unlängst auf Instagram, ein bisschen zu schlecht einsortiert, der FC Thun. Aufsteiger deutscher Meister, Aufsteigermeister wie einst der FC Kaiserslautern in Deutschland. Das erste Mal in 128 Jahren Clubgeschichte. Und damit gehen wir auch schon weiter zur nächsten Frage von Sir Oliver Klein.
Eine gute Kaderplanung ist so, so wichtig. Viele Vereine scheitern ja daran, die perfekte Mischung aus zum Beispiel Erfahrung und Talent zu finden. Genug Führungsspieler haben, aber auch nicht zu viele. Wie viel Kadertiefe ist gut genug? Es reicht halt auch nicht, einfach nur vielversprechende Talente komplett überteuert zu kaufen, um sie dann vielleicht irgendwann wieder gewinnbringend verkaufen zu können. Looking at you, Chelsea. Und so ist es auch bei der persönlichen Kaderplanung, was die Finanzen angeht. Und da kommt unser neuer Partner ins Spiel, Scalable Capital. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die bisher dachten, investieren, zu kompliziert, da brauche ich ja quasi 5 Sportdirektoren wie der Verein aus London, um das richtig zu machen. Aber nicht bei Scalable. Da seid ihr direkt quasi der Cheftrainer. Die App ist super intuitiv und simpel, da könnt ihr ganz einfach mit Sparplänen in ETFs anfangen. Das ist wie eine gute Jugendarbeit plus Top-Level-Scouting-Abteilung in einem. Und das Schöne, ihr zahlt keine unnötigen Ablösesummen, denn die ETF-Sparpläne sind komplett gebührenfrei. Egal ob ETFs oder Einzelaktien aus einem riesigen weltweiten Angebot, ihr stellt euch euer Team so zusammen, wie ihr es wollt. Und wenn ihr euch erstmal rantasten wollt, dann parkt das Geld doch einfach an der Seitenlinie auf dem Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen pro Jahr. So profitiert ihr vom Zinseszinseffekt, durch den der Marktwert eures Kaders über die Jahre ganz von alleine steigt. Holt euch Scalable, steigt aus der Finanzkreisklasse in die erste Liga auf. Den Link findet ihr in den Shownotes. Meldet euch an, checkt das Ganze aus und fangt an, euer Geld für euch spielen zu lassen, statt es auf der Tribüne zu parken. Ganz wichtig, Kapitalanlagen bergen Risiken.
Moin Nico. Man redet ja oft über die größten Spieler seit 2000, aber viel spannender finde ich die Underrated-Kategorie. Also Spieler, die vielleicht den ganz großen Hype nie bekommen haben, aber immer auf absolut konstantem Top-Niveau performt haben. Beispiele für mich: Dzeko, Claude Makélélé, Mario Mandzukic, Ivan Perisic. Meine Frage: Könntest du meine Top-11 der unterschätztesten Spieler seit 2000 zusammenstellen? Und noch spannender: Wie gut wäre dieses Team heute im internationalen Vergleich? Viele Grüße aus der laut RTL gefährlichsten Kleinstadt Deutschlands. Tja. Ich habe gestern erst gelernt, dass es Mittelstädter gibt, scheinbar. Von daher kann ich hier nichts sagen. Kleinste. Ich werde jetzt ja fast jede Stadt beleidigen, wenn ich sie als Kleinstadt bezeichne. Von daher, liebe Grüße nach Köln. Okay. Also, sehr gute aufgezählte Spieler. Sehr, sehr gute Shortlist, die wir hier hatten. Und davon wird Claude Makélélé auftauchen. Ich bin nicht drum herum gekommen. Also, wir gehen durch. In der Kiste. Für mich, Keylor Navas. Einfach, weil er einer der erfolgreichsten Keeper des 21. Jahrhunderts ist und niemand so richtig darüber reden würde. Auf der rechten, und ich sag euch Folgendes, das sind nicht die 11 Besten. Das sind 11 Namen, bei denen ich fand, es wäre nice, über die mal zu reden. Und ein paar davon werden euch krass überraschen. Und manche werden es nicht glauben wollen. Aber hey, ihr könnt ja nochmal nachgucken, wenn ihr mir nicht glaubt. Rechtsverteidiger. Hasan Salihamidžić. Natürlich war Brazzo nicht reiner Rechtsverteidiger. Er konnte beide Flügel spielen und er konnte beide Außenverteidigerpositionen spielen. Ich habe ihn auf RV untergebracht. Brazzo war über 10 Jahre Bayern-Stammspieler. Brazzo war elementar bei großartigen Erfolgen. Und Brazzo war eine solche Mentalitätssau im bestmöglichen Sinne. Das war der Traum, so jemanden in der Mannschaft zu haben. Und der FC Bayern hat eben mit ihm die Champions League gewonnen. Der Junge ist definitiv underrated. Wir gucken heute eher wegen seines Bayern-Stints als Verantwortlicher, so ein bisschen als Grüßonkel auf ihn. Und das ist überhaupt nicht fair, denn der Junge war wirklich ein Dämon auf der Schiene, auf beiden Schienen. Auf der anderen Seite ist ein gelernter RV, der in seiner Karriere aber am meisten Spieler als Linksverteidiger gemacht hat, der große Ehren erfahren hat und dennoch in meinen Augen wirklich unterschätzt ist, Gianluca Zambrotta. Zambrotta ist einfach eine gottverdammte Legende. Innenverteidigung, einer, der in Deutschland unterschätzt wird, Per Mertesacker. Per Mertesacker. Ich bin wirklich der Meinung, dass er in Deutschland, wenn du über die besten IV des 21. Jahrhunderts redest, aus Deutschland, bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute Per Mertesacker in der Top 5 haben. Und jeder Einzelne, der ihn nicht drin hat, liegt definitiv extrem falsch. Man kann einen Case dazu machen, Top 3 stand jetzt. Der zweite IV, ja, Top 3 vielleicht nicht, aber Top 5 auf jeden Fall. Der zweite IV ist Lucio. Lucio war ein Weltklasse-IV, wurde bei Bayern aussortiert und hat dann als Stammspieler die Champions League nochmal gewonnen. Die Doppel-6, Makalele und deutlich offensiver Guti. Guti, über den es ja interessante Geschichten gibt, wie, dass er einfach nicht so der coolste Charakter wäre. Auf dem rechten Flügel Di Maria, einer der unterschätztesten Flügelspieler seiner Generation. Und auf dem linken Flügel Kingsley Coman. Ich finde, Kingsley Coman kriegt zu wenig Lorbeeren dafür, wie lange er wichtige Tore für den FC Bayern gemacht hat. Und dann haben wir noch die beiden Stürmer. Und der eine ist Ciro Immobile. Ich finde, wir reden hier von einem über die Karriere 400-plus-Tore-Stürmer, glaube ich, mit internationalen Toren. Da muss man einfach mal sagen, diese Wertschätzung hat er in der Form nicht bekommen. Und sein Partner ist natürlich ja der Mann, der eigentlich für unterschätzte Spieler steht wie kein anderer. Olivier Giroud. Und hier seht ihr nochmal die von mir zusammengebastelte Aufstellung, hoffentlich ohne Rechtschreibfehler. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wen ich da noch vergessen habe. Wie gesagt, das ist keine Elf, bei der ich sage, das ist die beste Elf, die man hätte zusammenstellen können. Aber um die Frage noch zu beantworten, wie gut wäre diese Mannschaft im internationalen Vergleich? Dir fehlt halt vorne drin auf jeden Fall Tempo, dir fehlt hinten drin ist okay, ja, auch nur die. Du hast eigentlich nur auf den Flügeln Tempo. Das ist ein Thema, was heutzutage zu Problemen führen würde. Die Mannschaft wäre schon exposable, glaube ich. Also ich sag mal, Champions League K.O.-Phase, vielleicht an einem guten Tag mit großen Ärgern, aber ich glaube nicht, dass man da in den Champions League Halbfinale gekommen wäre. Nächste Frage von Bananenhorst. Gute Nico, nenn doch bitte mal deine Top 5, was Fanlager außerhalb von Europa angeht, maximal 2 Fanlager pro Kontinent. Grüße aus Nürnberg. Nürnberg, wo ist das denn? Nürnberg, ich wette, das ist in der Nähe von Nürnberg, muss ja eigentlich, oder? Nürnberg, gucken wir mal. Ja, ist es. Wie dumm, es sind Mittelfranken, warum? Wie unkreativ, ist ja Wahnsinn. Warte mal. Oh Gott, das ist ja... Nee, was? Ach, Nürnberg. Moment, sagt man einfach Nürnberg? Sag mal, ich kann. Wie sagt man denn da? Boah, Fränkisch kann ich nicht. Ich komme aus Nürnberg. Nürnberg. Ja, schwierig, okay, Nürnberg. Alles klar. Top 5 Fanlager außerhalb Europas nicht gerankt. Okay, ich habe mich für Ultragruppierungen entschieden, weil ich mich da so. Also da hatte ich eher ein Bild von Anfang an, in welche Richtung ich hier will. Okay. Wir dürfen nur 2 Fanlager pro Kontinent. Wir machen 2x Afrika, 2x Südamerika, 1x Asien. Ja. Wir gehen nicht nur 2x auf denselben Kontinent in Afrika, wir gehen 2x ins selbe Land, wir gehen 2x in dieselbe gottverdammte Stadt. Und ihr wisst jetzt schon, wenn ihr euch damit auseinandersetzt oder euch dafür interessiert, wohin es gehen muss. Ultras in Afrika, vor allem in Nordafrika, Casablanca. Wir nehmen die Ultras Winners 2005, das sind die von Wydad Casablanca und die Green Boys von Raja Casablanca. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, die beiden, guckt euch Videos an. Also wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, die Jungs von Wydad singen dieses Marihuana y Coca, Se la Vida Loca in Kurvasud. Und wenn das die da singen, Junge, da kracht wirklich das ganze Stadion. Also beide Casablanca-Fanbases, Wahnsinn, Wahnsinn. Auch in so einem geilen Oldschool-Stadion, so ein bisschen Olympiastadion, München-Vibes. Und sieht brutal aus. Und Casablanca-Derby hätte ich sehr, sehr gerne mal live gesehen. Dann nehmen wir die Barra Bravas, jeweils von Boca und von River Plate. Die haben ja auch diesen War from the Stands, nennt sich ja dieses. Die machen ja immer diese Bewegung. Krieg von der Tribüne nennen die das. Und die Barras Bravas haben tatsächlich crazy viel Einfluss im argentinischen Fußball. Also das muss aufpassen, wie man es formuliert, aber das geht, glaube ich, zum Teil in mafiöse Strukturen. Die Stimmung ist aber brutal von denen. Und die letzten, die müssen dabei sein, sind die Red Boys von den Urawa Red Diamonds. Die bestorganisierten Ultras Asiens, unglaublich hohe Mitmachquote, also auch da ausgesprochene Empfehlung, sich das mal anzugucken, ich fasse nochmal zusammen. Die Ultras Winners 2005 von Wydad, die Green Boys von Raja Casablanca, die Red Boys von den Urawa Red Diamonds und die jeweiligen Ultras von River und Boca aus Buenos Aires. Ich habe mit unserem Haus- und Hof-Brasilianer gesprochen und er hat zähneknirschend gesagt, ja, die Ultras in Argentinien sind schon ein anderes Level als die in Brasilien. Veritas 887, die Wahrheit, meldet sich. Hoi, Nico. Bayern ist seit ein paar Jahren eine der besten Mannschaften der Welt. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass sie international nie das Standing eines Real Madrid, Barcelona, Liverpool oder vielleicht sogar PSG erreichen. Man hat das Gefühl, dass sie sind immer ein Level darunter. Ich denke, das war auch der Grund, warum Bayern gerne mal beim Ballon d'Or übersehen wurde. Was denkst du, sind hier die Gründe und was müsste Bayern ändern, um auf dieses Level zu kommen? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass sie es sportlich verdient hätten. Liebe Grüße aus dem Herzen Europas. Ja, also liebe Grüße und ganz grundlegend weiß ich nicht, ob ich mitgehen kann mit dem internationalen Standing. Ich glaube, wenn du Fußballfans Querschnitt nimmst, dann wird Bayern schon in der höchsten Kategorie genannt. Also nicht unter, das gehe ich nicht mit. Ich gehe komplett mit bei der Ballon d'Or-Einschätzung, aber es hat andere Gründe. Und diese hat Bayern zu 90% selbst zu verantworten, aber dazu kommen wir gleich. Ich glaube aber schon, dass die internationale Wahrnehmung eher in die Richtung geht, auf Augenhöhe mit den großen Clubs. Und tatsächlich, und die können wir euch hier eventuell mal einblenden, wenn ich sie unserem Editor geschickt habe, gibt es ja auch die Deloitte Money Dingsbums Tabelle. Und da sieht man, dass die Bayern da eigentlich die letzten Jahre immer in der absoluten Spitzenklasse unterwegs sind. Platz 2, Platz 3, irgendwo in diesem Bereich, wenn es um Einnahmen geht. Und das würde ja nicht funktionieren, wenn sie in der internationalen Wahrnehmung, und da wird das Geld verdient, nur in zweitklassig wären. Aber warum geht kein Ballon d'Or nach München? Also, das Problem ist die Bundesliga und das Problem ist die Art und Weise, wie der FC Bayern die Bundesliga mitgeformt hat. Die Bundesliga, insbesondere im Vergleich zur Premier League, schwer vermarktbar, wenig attraktiv. Das Ganze fängt an mit der Sprache, ne, weil Englisch natürlich einfach viel geläufiger ist auf der ganzen Welt und zieht aber dann natürlich auch so Kreise, weil fast alle Spieler, Jugendspieler auf dem ganzen Planeten lernen inzwischen früh Englisch. Das heißt, für die ist ein Wechsel nach England viel organischer, als er das nach Deutschland ist. Und wo ist das meiste Geld? Wo gibt's die großen Talentcluster? Alles in England. So, das nur einmal so, da eine Rahmenbedingung zu ziehen. Die Bundesliga ist also schwer zu vermarkten. Es ist schwer, große Stars anzuziehen. Und die Bundesliga ist, weil der FC Bayern München dafür alles getan hat, wieder einmal sei die Kirchaffäre an dieser Stelle angemerkt, die Liga ist eine One-Club-Liga. Und was bedeutet das? Du hast keinerlei Platz für Heldengeschichten in der eigenen Liga. Wenn Bayern nicht mit 100 Punkten Meister wird, ist es eine enttäuschende Saison. Ja. Spieler, die bei Real Madrid spielen, haben immer Barcelona. Spieler, die bei City spielen, haben immer Arsenal. Aber dort gibt es immer in irgendeiner Form Konkurrenz. Und du musst schon in deiner Liga einen harten sportlichen Wettbewerb gewinnen, um quasi dann als Spieler in der Verlosung zu sein, den Ballon d'Or zu gewinnen. Bei den Bayern allerdings, du musst eine Jahrhundertsaison spielen, so wie dieses Jahr, weil der Titel in Deutschland ist nichts wert. Der ist vollkommen vorausgesetzt. So, dann haben wir auf der einen Seite die Premier League, wo wir jetzt schon mal festgestellt haben, dass die A wegen der Sprache aber B, eben auch wegen der finanziellen Mitteln, die oder der die Liga sind, die alle Talente, alle Stars so ein bisschen zu sich anzieht und dadurch auch eine viel höhere Chance mal hat, dass seine Mannschaft ein paar gute Transfers tätigt und plötzlich oben reinstößt, viel mehr als in Deutschland der Fall ist. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite Spanien, da haben wir die beiden Giganten, Real und der FC Barcelona, die halt die letzten 20 Jahre geprägt haben, wie kaum eine andere Rivalität den Weltfußball geprägt hat. Und diese Geschichten, diese Narrative, ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, der Ballon d'Or ist ein Narrativ-Award. Die gibt's in Deutschland nicht. Es gibt keine. Es gibt keinen Messi gegen Ronaldo in Deutschland. Wir hatten mal ganz kurz so ein bisschen dieses Bayern gegen Dortmund-Geschichte. Ne? Und was ist passiert? Ribéry war so nah dran an einem Ballon d'Or-Sieg, wie halt danach, klar, Lewandowski 2020, aber sonst niemand. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz elementarer Bestandteil ist. Und ich glaube, wenn der FC Bayern Plug and Play rausgeht und zum Beispiel Robert Lewandowski 2020 diese Saison in England oder Spanien spielt, gewinnt er den Ballon d'Or. Ja, ich glaube, das passiert. Aber in der Bundesliga, die ist eben, wie sie ist. Und da ist ein FC Bayern-Sieg nichts wert. That being said, es ist schon immer so, dass die Ballon d'Or-Sieger am ehesten aus der besten Liga der Welt kommen. Der FC Barcelona hat 15 Ballon d'Or-Sieger, Real Madrid hatte 12 Ballon d'Or-Sieger, Juve hatte 9 Ballon d'Or-Sieger, der AC Mailand hatte 8 Ballon d'Or-Sieger und der nächste Verein ist der FC Bayern München mit 5 Ballon d'Or-Siegern. Vor United, vor Paris Saint-Germain, vor Inter Mailand, vor Hamburger SV. Ja, die haben auch 2, Kevin Keegan, beide, natürlich, aber ja, also die Bayern sind historisch der fünftbeste oder meist Ballon d'Or gewinnende Verein, den es so gab. So, und ich glaube eben, in den letzten Jahren ist es mehr und mehr zu diesem Narrativ-Award geworden. Und weil die Bayern eben diese Liga nicht haben, brauchen sie dann etwas Exorbitantes in Europa. Und genau das passiert gerade. Und wenn die Bayern, diese Liga haben sie gewonnen, Pokal ist eigentlich dasselbe in Grün, muss ein grüner Haken dran, weiter. Und wenn die Bayern aber die Champions League gewinnen sollten, und wenn ihr das hier seht, vielleicht guckt ihr das am Donnerstag, die Bayern sind ausgeschieden, geschenkt. Ich sag nur wenn, und die auf dem Weg eben Real Madrid und Paris Saint-Germain auf die Art und Weise ausknipsen, wie es passiert ist, dann haben die Jungs wirklich eine Basis, wo es in Richtung Ballon d'Or geht. Und dann ist natürlich das große Thema dieses Jahr, dass es eine Weltmeisterschaft gibt, die am Ende des Tages immer so ein bisschen ausschlaggebend ist, wer das Teil dann mitnehmen darf. Aber ja, also ich glaube schon, dass es da historisch beim Ballon d'Or eine gewisse Geschichte gibt, die es in Bayern schwer macht, das zu gewinnen. Und da bin ich auch der Meinung, dass sie zumindest mal näher hätten dran sein können. Aber zum Beispiel auch Ribéry 2013, das war halt kein Must-Win-Ballon d'Or. Das muss man auch ganz klar sagen. Da hat Cristiano Ronaldo 68 Tore gemacht in dieser Saison. Oder 68 Scorer in 55 Spielen. Also, so. Und ja, es ist halt einfach ganz klar, die Bayern müssen, glaube ich, mehr tun für den Ballon d'Or, als es ein Real- oder ein Barca-Spieler tun muss. Das liegt aber eben an einer Bundesliga, die in der Art und Weise besteht, weil der FC Bayern sie so geformt hat. So, wir nehmen Tempo auf, denn Aristide Moncey, Junge, lange nicht gehört, fragt Folgendes. Gute Nico, liebe Grüße aus der schönen Hexenturmstadt in Hessen. Als Mainz 05-Fan, geht ja alles schief hier, kenne ich ganz gut, was es bedeutet, niemals aufzugeben und an das Unmögliche zu glauben, besonders im Abstiegskampf. Passend dazu hätte ich eine Frage für Falcao. Was sind deine persönlichen Top 3 Rettungsmissionen? Also, Moment. Also die Saisons, in denen ein Verein schon Cleans tot war, Trainerwechsel oder der plötzliche Umschwung, aber das Wunder brachte. Bin gespannt, ob die Mainzer auftauchen. So, und was habe ich gemacht? Du hast Top 3 gefragt, also habe ich 4 dabei. Und zwar seit der Einführung der 3-Punkte-Regel 95-96. Wir haben Gladbach 2010-2011 nach der Hinrunde mit 10 Punkten auf dem letzten Platz zwischen dem 9. und 32. Platz durchgängig auf einem direkten Abstiegsplatz zwischen 13. und 30. Spieltag letzter. Lucien Favre übernimmt am 22. Spieltag von Michael Fronzek und übernimmt 7 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz und man holt 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen und rettet sich in die Relegation, die man dann gegen Bochum gewinnt. Dann 12-13, der FC Augsburg. Weinziel übernimmt den FCA, startet katastrophal. Augsburg hält an ihm fest und er rettet den Verein im letzten Moment. In der Saison ist Augsburg nur am 3. und am 34. Spieltag nicht auf dem Abstiegsplatz. Das ist wirklich Minimalismus. Nach der Hinrunde hat Augsburg 9 Punkte, einen Sieg, 10 Punkte auf das rettende Ufer. Am 22. Spieltag sind es 11 Punkte auf Wolfsburg. Und man hat immer noch 2 Siege. Und was macht man dann? Man holt 6 Siege aus den letzten 12 Spielen und rettet sich direkt am letzten Spieltag. Und jetzt sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen, denn die Mainzer machen es eben ständig. Wir haben die Saison 2020, 2021. Mainz startet mit Achim Bayerlorzer, Blast from the Past, schmeißt sie nach 2 Spielen. Jan-Moritz Lichte übernimmt, kann in seinen 12 Spielen eines gewinnen. Jan Sievert übernimmt gegen die Bayern. Jan Sievert, den Namen hört man ja häufiger mal in Mainz. Deutsche Stefan Rutenbeck. Der funktioniert nicht. Katastrophe am 15. Spieltag. Der erste Bo. Es wurde ein Bo gesichtet, der dann, glaube ich, 3 Spiele ohne Sieg bleibt. Mainz hat in der Hinrunde 7 Punkte, einen Sieg, 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und 10 Punkte auf Platz 15. Und dann starten sie einen, ja, unfassbaren Lauf, gewinnen 9 Spiele in der Rückrunde, verlieren nur 3 und laufen ganz gemütlich ein auf Platz 12 mit 39 Punkten. Und dann 23, 24, wiederum die Mainzer. Bo Svensson holt aus den ersten 9 Partien nur 3 Punkte. Jan Sievert übernimmt, na sowas. Gewinnt sein erstes Spiel gegen Leipzig, verliert dann aber dann, wie war es dann bei dem zweiten Mal? Ich glaube, er gewinnt nur sein Debütspiel und dann kein weiteres. Ist auch egal. Und am 21. Spieltag steht Mainz mit 12 Punkten auf Platz 17. Der 15. Union Berlin hat 9 Punkte mehr. Sievert geht und Bo Henriksen übernimmt. Und ihr wisst, was passiert. Mainz startet erneut einen klassischen Lauf. In den restlichen 9 Partien bleibt Mainz ungeschlagen, holt 5 Siege und beendet die Saison auf Platz 13. Also ja, das, die Mainzer sind da einfach die krassesten Motherfucker für so Aufholjagden. Da darf man nicht mehr überrascht sein. Wir wissen auch alle, wie es jetzt läuft. Die nächste Saison geht's nach Europa und dann wird es wieder brutal mit der Dreifachbelastung. Die letzte Frage kommt von Sico7114. Gute, passend zum 4. Mai, Star Wars-related Frage. Welcher Verein, Wettbewerbsspieler, passt am besten zu jedem Star Wars-Titel? Und ich habe mich fast nur Vereine. Die dunkle Bedrohung, PSG. Jahrzehntelang nur nationalrelevant und dann mit viel Geld zur globalen Supermacht, die einfach dem FC Barcelona Spieler wie Messi und Neymar abnimmt. Angriff der Klonkrieger, Red Bull-Einstieg. Salzburg, Leipzig, Liefering, alle dieselbe RB-Idee, alle dieselbe Art und Weise, Fußball zu spielen, dieselben Grundprinzipien werden eingeimpft und im besten Fall durchlaufen Spieler alle 3 Clubs. Wunderbar. Die Rache der Sith, Jürgen Klopp als Palpatine, tarnt sich jahrzehntelang als guter Typ, nur um den ganzen Bums Bundesliga von innen zu zerstören. Das war natürlich sehr passend. Aber trotzdem eine neue Hoffnung, der BVB unter Jürgen Klopp. War halt so, da war halt die Hoffnung, dass da was kommt, was die Bayern schlägt. Und das Imperium schlägt zurück. Ja, das ist Uli Hoeneß oder das ist der FC Bayern ab Uli Hoeneß Fernglasansage. Ne? Die letzten 10 Jahre Bayern. Und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und das ist doch wunderbar. Dann machen wir das Thema oder das Video machen wir hier zu, wie wir es aufgemacht haben. Mit einem kräftigen, sag mal, Schalke. Der Schalke-Aufstieg ist die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich glaube, die Jedis tragen blau, blaue Schwerter vielleicht. Ich sage immer, blau und weiß ist meine Jedi-Garnitur. Das war's für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.